ich für mich mache nach wie vor draußen alles wie bisher. Ja, ich gehe gern joggen, ich gehe gern Fahrrad fahren, gehe in die Natur spazieren mit meinem Hund, ABC etc. pp. Und werde das auch weiter tun. Und so kann ich nur dazu einladen, sich zu überlegen, als Mitmensch lässt man sich von der theoretischen oder auch praktischen Anwesenheit von Wölfen in der Region in der eigenen Lebensweise beeinflussen oder auch nicht. Das muss jeder für sich entscheiden.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Kaum ein Wildtier wird so heftig diskutiert wie der Wolf. Für die einen eine Bereicherung der Artenvielfalt, für die anderen eine Bedrohung für Weidetiere. Und jetzt gibt es auch noch Veränderungen beim Schutzstatus. Was das genau bedeutet, darüber spreche ich heute mit dem Wolfsexperten Frank Fass. Hallo Frank, schön, dass du im Canis Podcast mal wieder zu Gast bist.
Hallo Jona, vielen Dank für die Einladung und natürlich wie immer sehr gerne.
Zerschmilzt du auch gerade mit der Hitze oder wie ist es bei dir so?
Ja, in der Tat. Es ist heute irgendwie 35, 36 Grad Celsius heiß und so eine Nordpflanze wie ich hat es ja lieber kühler, aber da muss ich wohl noch ein paar Tage warten, bis das wieder der Fall ist.
Ja, wie geht's den Wölfen bei der Hitze so?
Du, die fahren Gang runter, liegen im Schatten. Wenn wir ihnen Cocktails reichen, würden sie die wahrscheinlich wegschlabbern, aber das machen wir natürlich nicht. Die müssen mit Wasser auskommen, was sie auch tun. Aber ja, genau wie wir Leute, wenn wir nicht zwingend arbeiten müssen, ja auch einen Gang runterschalten, machen die Tiere das genauso. Ne?
Für alle, die dich noch nicht kennen, kannst du kurz einmal erzählen, was das Wolf Center Dörverden ist? Da sitzt du ja auch, glaube ich, gerade, oder? Im Büro?
Ja, ganz genau.
Und wie du zu der Arbeit mit den Wölfen gekommen bist.
Ja, das Wolf Center hier in Dörverden, im Herzen Niedersachsens gelegen, ist ein Zoo, rechtlich betrachtet. Und wir nennen uns immer selber Spezialzoo, weil wir uns ja hier voll und ganz auf Wölfe konzentriert haben, die wir hier auch in verschiedenen Schaugehegen halten und präsentieren. Gibt noch ein paar andere Tierarten dazu, aber der Wolf ist hier sozusagen der Kern unserer Arbeit. Und das Ganze wird ergänzt und bereichert durch ein, ja, wie ich meine, sehr großes Gebäude, welches unsere Besucherinnen und Besucher erleben können. Da drin gibt es verschiedene Ausstellungen. Wir haben einen Filmvorführraum, wir haben Tagungsräume, die für eigene Seminare und Workshops, aber auch von anderen dafür genutzt werden. Und abgerundet wird das im Freizeiterlebnisbereich für unsere Besucherinnen und Besucher dann auch durch ein Restaurant. Es gibt verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten.
Baumhäuser auch, ne?
Baumhäuser, auch die zum Übernachten und Verweilen gedacht sind, auch die ganz genau.
Mit Blick auf die Wölfe.
Ja, und die Absicht war seinerzeit bei der Ideefassung, die wir uns übrigens aus Nordamerika, genauer gesagt aus Kanada, mitgebracht haben damals, aufgrund einer Reise, wo ich ein solches Wolfcenter sah, ist ganz einfach Freizeit- und Bildungselemente auf hoffentlich spannende Art und Weise miteinander zu verbinden.
Was fasziniert dich persönlich am meisten am Wolf?
Ja, ich bin von klein Kinderbeinen ab an mit Hunden aufgewachsen. Das waren zum einen Jagdhunde und zum anderen, weil ich aber im Bereich der Milchviehlandwirtschaft aufgewachsen bin, wo es früher noch gang und gäbe war, dass hier und da so ein Hofhund wohnt, was häufig deutsche Schäferhunde waren, bin ich sozusagen in diesen beiden Welten immer mit Hunden im Kontext des Arbeitstieres aufgewachsen. Also die Hunde sollten einen konkreten Zweck erfüllen, waren natürlich damals auch schon Familienhunde, aber dass sie eben eine Nutzfunktion für uns Menschen erfüllen sollten. Das war so die normale Welt, für mich normale Welt, in die ich sozusagen hineingeboren und aufgewachsen bin. Neben der Tatsache, dass ich von tausenden Kühen in Ostfriesland umgeben war, die da nebenbei ja auch alle wohnen. Und insofern ist ja eigentlich der Schritt zum Wolf nicht so wahnsinnig weit, der aber erst später in meinem Leben sich entsprechend vollzogen hat, also das Interesse an Wölfen. Ja, und was interessiert mich oder fasziniert mich an Wölfen ist zum einen, dass sie natürlich die Urahnen, die Vorfahren aller unserer Haushunde sind, Aber ein Wolf ist ein Wolf, also ein Raubtier, ein hochsozial lebendes Raubtier, sprich, wir leben ja im Rudel oder man kann auch sagen in einem Familienverband mit entsprechenden Spielregeln zwischeneinander, die einiges komplex sind, so wie zwischen uns Menschen ja auch. Und ja, die Tatsache, dass es Jäger sind, fasziniert mich oder interessiert mich eben auch, weil ich selber auch zu den zweibeinigen Jägern zähle. Und so ist irgendwann eins zum anderen gekommen.
Und du hast ja auch ein Canis-Studium gemacht mal, ne? Du, oder die Canis-HundetrainerInnen-Ausbildung.
Ja, ich habe das Canis-Studium gemacht, denn aus einer Idee sollte ja das heutige Wolf-Center werden. Und das war ein längerer Weg. Es hat 5 Jahre gedauert von der Idee bis zur Eröffnung. Wir leben im Land der Genehmigung und insofern dürfte es nicht verwunderlich sein, dass ich irgendwann auch eine Genehmigung beantragen musste, um tatsächlich Wölfe in Schaugehegen zu halten. Und das erfordert ja eine Sachkunde. Das heißt, ich musste darlegen, dass ich Ahnung von Wölfen habe, wie man die hält, wie man die pflegt, wie man mit denen umgeht und was es im Bedarfsfall oder andersrum gesagt, was ist, wenn ein Wolf krank ist, dass also der Bedarfsfall einer Tierärztin oder eines Tierarztes gegeben ist, all diese Dinge von A bis Z und ein Baustein, um die Sachkunde Nachweise zu zeigen, aufzuzeigen, war eben das Canis-Studium. Gab auch diverse Praktika, die ich in Wildparks gemacht habe und viele andere Bausteine haben das ganze Bild dann rund gemacht und war damals dann auch sehr froh und dankbar, dass die Kreisverwaltung, die hier für mich zuständig ist, dann im Veterinäramt auch gesagt hat, wow, so eine Menge Know-how, was sie sich da angeeignet haben im Laufe der Jahre, das wird definitiv dazu führen, dass die Haltungsgenehmigung für Wölfe ausgestellt wird.
Ja, krass. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das ein Megaprozess ist, sowas loszustarten. Wir sprechen heute ja auch aus aktuellem Anlass. Also wie aktuell kannst du gleich gerne nochmal sagen. Aber es hat sich ja was im Schutzstatus der Wölfe verändert. Und in Deutschland wurde also zuletzt sehr viel über die Herabstufung des Schutzstatus diskutiert. Was genau hat sich jetzt geändert? Wann? Und was bedeutet das rechtlich aktuell?
Ja, spannende Frage, spannendes Thema, spannende Aktualität auch. Und damit wir das alles verstehen können, müssen wir einen klitzekleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. Etwa Ende der 70er Jahre ist das Berner Artenschutzabkommen, also die Berner Artenschutzkonvention, auf die Beine gestellt worden. Das war ein irre langer Weg im Vorfeld, das überhaupt zu können. Ja, wie gesagt, unterschriftenreif war es, glaube ich, 1979, dass man für große Teile Europas, aber auch außerhalb Europas gesagt hat, so, jetzt hatten wir doch in der Vergangenheit so viele verschiedene Tierarten ausgerottet, beseitigt, in ihren Lebensräumen zurückgedrängt, Fangmethoden ausgeübt, die ethisch betrachtet nicht länger tragbar sind und hat eine Liste verschiedener Tierarten aufgestellt und hat gesagt, so, diese Tierarten sind entweder streng geschützt oder sie sind etwas weniger geschützt, aber immerhin doch noch geschützt, ja, dürfen nicht bejagt werden. Und weil das so ein großer regionaler Geltungsbereich ist und seinerzeit ja auch nach und nach die EU auf die Beine gestellt wurde, musste das in das Geltungsrecht, in den Geltungsbereich der EU weiterentwickelt werden. Das heißt, die Berner Artenschutzkonvention wurde genommen und in die sogenannte Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie verschriftlicht, also weiterentwickelt. Und das ging natürlich alles nicht über Nacht. Das hat einen ganzen Zeitraum in Beschlag genommen. Etwa Mitte der 80er Jahre stand das dann, also es hat noch ein paar Jahre gedauert. Und diese sogenannte FFH-Richtlinie gilt seit damals bis heute für die heutige Fläche der EU, der Europäischen Union. Und dort stand bis vor nicht allzu langer Zeit, also bis vor kurzem quasi, stand der Wolf als streng geschützte Tierart für Deutschland im Anhang Nummer 4. Das kann man im Internet nachlesen. FFH-Richtlinie gibt es als PDF-Dokument. Die Anhänge dazu, 5 Stück, sind auch downloadbar. Und das war die bis vor kurzem gängige Prämisse aller Handlungen und Entscheidungen auf rechtlicher Basis. Und auch die FFH-Richtlinie wiederum musste jedoch in nationales Recht für Deutschland oder für die Niederlande oder für Belgien und für sämtliche EU-Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene verschriftlicht werden. Und hier in Deutschland hat man das anhand des Bundesnaturschutzgesetzes gemacht. Das war alles so bis vor kurzem. Und anderthalb Jahre, vielleicht sogar ein bisschen länger schon wiederum her, dass die EU-Kommissionspräsidentin Frau Ursula von der Leyen die Idee hatte, Mensch, die Wölfe sind ja so streng geschützt in verschiedenen Ländern in der EU. Es gibt aber auch Länder wie zum Beispiel die Slowakei oder Länder im Baltikum, oder auch Nordwestspanien, da ist der Wolf gar nicht so streng geschützt, auch nie gewesen, sondern man hat ihn nur geschützt. Und dadurch, dass die Wolfspopulation in Deutschland, aber auch in anderen Ländern sich angefangen hat, von sich aus anzusiedeln, auch auszudehnen, also die Population ist gewachsen, hat Frau von der Leyen eben empfohlen, dass im Bereich des Berner Artenschutzabkommens der Wolf nicht länger streng geschützt ist, sondern in Anführungsstrichen nur noch geschützt. Das führte dazu, dass in der FFH-Richtlinie es dann auch hieß, für Deutschland ist der Wolf nicht mehr streng geschützt, sondern nur noch geschützt. Das ist vor kurzem entsprechend rechtlich umgewidmet worden. Und was jetzt bevorsteht, ich weiß nicht, ob aktuell in diesen Tagen daran schon gearbeitet wird oder ob das noch ein bisschen dauert, muss natürlich auch das Bundesnaturschutzgesetz entsprechend wiederum angepasst werden. So, das heißt, der Wolf ist in Deutschland nach wie vor geschützt, aber eben nicht mehr streng. Und die große Frage im Hintergrund ist, je nachdem, wie man auf das Thema Wölfe blickt, ob man einem Verband angehört mit entsprechenden Verbandsinteressen, stellt man sich hier und da auch die Frage, dürfte der Wolf denn dann künftig auch bejagt werden? Vielleicht eine kleine Jagdquote mit, wie viel Prozent da festgelegt werden. Das muss auch keine statische Zahl sein. Das kann eine Zahl sein, die von Jahr zu Jahr neu festgelegt wird. So macht es beispielsweise die Slowakei. Und ich vermute, dass da die Reise auch hingehen wird, dass man über Argumentation auch aus der Politik heraus Wege finden wird, zu begründen, ja, der Wolf bleibt geschützt, niemand will den ausrotten, das ist nicht die Absicht, aber heute verbreitet er sich, wie er möchte, weil er ja geschützt ist und der Mensch möchte ja gerne kontrollieren und bestimmen und nicht zuletzt deswegen nehme ich an, dass es dann auch darum geht, eine Quote einzuführen, was die dann bringt oder welche Vor- oder Nachteile das hat, da kommen wir ja, denke ich, im Verlauf des Gesprächs heute noch drauf zu sprechen.
Mhm, ja, unbedingt. Ich wüsste gerne erstmal vorher, weißt du, wer diese Veränderung angestoßen hat und mit welchen Begründungen das Ganze angestoßen wurde? Also hast du ja schon so ein bisschen gesagt, ne, es gibt mehr Wölfe, also können wir da auch was ändern, aber welche Interessen stehen da vielleicht auch so dahinter?
Ja, was ich aus meiner Arbeit heraus mitbekommen habe und das nicht erst seit gestern, ist, dass natürlich es Stakeholder gibt, wie ich gerne neudeutsch sage, die mit dem Thema direkt zu tun haben. Allen voran die sogenannten Nutztierhalter, das sind Schafhalter, Ziegenhalter, das sind Gehegewildbesitzer, die das häufig im Nebenerwerb machen, also wo es auch um Einkommensgenerierung geht. Das sind aber auch die große Anzahl, zum Beispiel hier in Niedersachsen, der Rinderhalter, nicht zuletzt gefolgt von der Vielzahl an Pferde- und Ponybesitzern. Die sagen, wir finden das mit den Wölfen interessant, aber trotzdem nicht toll. Und weil ja eben da die Frage im Raum steht, wie sollen wir unsere Nutztiere vor Wolfsangriffen beschützen? Und da gibt es natürlich verschiedene Auffassungen, auch unterhalb der Nutztierhalterverbände, je nachdem, um welche Tierart es auch geht. Und mit Blick in die Politik und mit Möglichkeiten in die Politik wurde immer wieder Druck aufgebaut, bitte bejagt die Wölfe, weil man glaubt, ob das so ist, ist fraglich, aber weil man eben glaubt, dass wenn die Wölfe bejagt werden, dass es künftig deutlich weniger Übergriffe auf Nutztiere gibt. Was ich etwas zu bezweifeln wage. Ein weiterer Stakeholder an der Stelle ist die Jägerschaft, die natürlich im Wolf nachvollziehbar auch einen Konkurrenten hier und da in unterschiedlichen Ausprägungen wahrnimmt. Denn Wölfe jagen zufällig genauso gerne das, was wir zweibeinigen Jägerinnen und Jäger bejagen, das sogenannte Schalenwild. Zum Schalenwild zählt in diesem Kontext das Rehwild, was wir bundesweit haben, das Schwarzwild, wir sagen die Wildschweine, aber in der Jägerfachsprache nennen wir es das Schwarzwild, gibt es nicht bundesweit, gibt es aber an vielen Orten, hat nur zugenommen in der Populationsmenge in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und natürlich soll nicht unerwähnt bleiben, die Hirsche im Sinne von Dammhirsche und oder Rothirsche. Rothirsche sind die größte Hirschart, die wir in Deutschland haben. Lediglich der Elch ist noch mal größer, aber den haben wir im Grunde genommen nicht. Außer sporadisch mal in Brandenburg, weil die dann von Polen herüberspaziert gekommen sind. Aber es hat bisher keine echte Elchpopulation, die entsprechend in Deutschland zu beziffern ist. Ja, so. Und man darf die Mechanismen der Politik, man mag sich für Politik interessieren oder auch nicht. Man mag einer Partei angehören oder auch nicht. Aber für diejenigen Menschen, die Politik ablehnen oder kein Interesse daran haben, was ja so gesehen okay ist, man muss da ja nicht dran interessiert sein, denen sei aber eben doch gesagt, die Politik bestimmt am Ende des Tages alles. Wir leben in der Demokratie und es gibt Leute, die finden verschiedene Dinge toll und andere Dinge wiederum nicht toll und das in sämtlichen Lebenslagen. Von der Rente bis hin zur Krankenversicherung bis hin zum Arbeitslosengeld. Wollen wir lieber Elektroautos oder doch noch weiter Verbrennungsmotor getriebene Fahrzeuge fahren und. Und wir als Hundetrainerinnen und Hundetrainer wissen ja auch, dass zum Beispiel mit dem Paragraph 11 vor etlichen Jahren ja auch ein Instrument eingezogen wurde, was letztendlich auch politisch diskutiert wurde, was dann jedoch entsprechend politischer Entscheidungen durch Behörden und Gesetzesgeber dann letztendlich final im Paragraph 11 gemündet ist. Also, und das mag einem gefallen, das mag einem nicht gefallen oder nervig erscheinen, aber die Welt ist, wie sie ist. Das ist der Staat, in dem wir leben und so funktioniert er. Und eben auch zum Wolf. Und somit waren es eben jene Stakeholder, die ich eben benannt habe, die dann gesagt haben, das wollen wir so nicht, das geht so nicht, es muss was passieren, also muss in Anführungsstrichen. So, und der stete Tropfen hüllt den Stein. Diese Forderung habe ich von Anfang an gehört. Ich beschäftige mich jetzt fast 20 Jahre mit dem Thema Wolf. Und insofern war es eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach, dass der Wolf von streng geschützt auf geschützt herabgestuft wurde. Eine Ergänzung dazu. Es war schon immer erlaubt, auch in der Zeit, bis vor kurzem also, als der Wolf noch streng geschützt war hier in Deutschland, dass, wenn ein Wolf begründeterweise für einen Menschen wirklich sehr gefährlich ist oder geworden ist, dann hätte dieser Wolf auch letal entnommen werden, wie man das so höflich ausdrückt, was auf Deutsch Abschuss heißt, entnommen werden. Das heißt, ein Beispiel, wir hatten im Jahr 2015 einen jungen Wolfsrüden hier in Niedersachsen, der dann bewiesenerweise von Menschen angefüttert wurde, was sehr ungünstig war. Man soll diese Tierart bitte niemals anfüttern, aber es wurde gemacht und leider auch anscheinend in einem Umfang, dass dieses Tier in seinem Verhalten derart geformt hat, sodass es, also dieser Wolfsrüde, immer wieder und später auch tatsächlich bewiesenerweise immer wieder die direkte Nähe zum Menschen aufgesucht hat. Man hat zunächst versucht, diesen Wolfsrüden zu vergrämen. Das heißt, man bestraft dieses Tier für sein Verhalten beziehungsweise für das unerwünschte Verhalten, sprich konkrete und direkte Annäherung an den Menschen. Wie man es ganz genau gemacht hat, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei, aber eine gängige Methode ist, dass der zum Beispiel mit Gummi beschossen wird. Ja, hinten auf den Hintern, wo das meiste an Muskelfleisch sitzt, um den Wolf letztendlich beizubringen. So, das war damals die Absicht. Achtung, wenn Menschen dir nahe kommen oder du dich wiederum Menschen annäherst, ist es wirklich besser, du nimmst künftig Abstand. So, man hat einen Schmerzreiz appliziert in der Hoffnung, dass das Tier die Erkenntnis für sich gewinnt. Oh, 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 das ist aber jetzt auf einmal sehr unangenehm in der Nähe des Menschen. Ich bleibe besser künftig jenen Menschen fern. Und das war tatsächlich zunächst auch von Erfolg gekrönt. Das Tier ist wochenlang nicht mehr aufgetaucht. Es hing übrigens auch glücklicherweise im Vorfeld, konnte es gefangen werden, hing am GPS-Sendehalsband. Das heißt, die Äußerungen der lokalen Bürgerinnen und Bürger konnten in Korrelation gebracht werden mit dem Raumzeitverhalten des Wolfes. Und ja, der tauchte nicht mehr auf. Aber ich glaube, es war so etwa 5-6 Wochen später, tauchte der Wolf dann doch wieder im unmittelbaren Nahbereich der einzelnen Mitmenschen auf. Und das natürlich untragbar gewesen. Und das Umweltministerium in Hannover, für das Land Niedersachsen zuständig, hat daraufhin dann entschieden, eine zweite Vergrämungskampagne starten wir nicht. Jetzt wird dieses Tier aufgesucht. Es war ja immer noch am GPS-Sendehalsband dran. Und dieser Wolfsrüde, dieses Individuum wird jetzt letal entnommen, wie gesagt, getötet. Und das war damals auch die richtige Entscheidung, denn man muss oder sollte wissen, dass wenn man Wölfe anfüttert, dann kann es passieren, dass diese Tiere sich so darauf einlassen und empfänglich werden und auch einfordern künftig von Menschen, gib mir was zu fressen. Also sie suchen die Nähe des Menschen auf und sagen, her damit, her damit. Und sie können durchaus dann auch sehr dreist und sogar sehr gefährlich werden. Und das geht natürlich nicht. Klar, im Vorfeld war es damals das Fehlverhalten des Menschen, was zum Fehlverhalten des Wolfes geführt hat. Aber Teil der Wahrheit ist dann eben leider auch, der Wolf hatte dafür die Rechnung zu bezahlen mit seinem Leben.
Mhm.
Ja. Und das war alles möglich, ich habe es jetzt sehr ausführlich dargestellt, das war alles möglich, obwohl der Wolf ja so streng geschützt war seinerzeit, bis vor kurzem. Was schwieriger war, und das hat die Nutztierhalter zunehmend auf die Palme getrieben, vor Wut und auch Unverständnis, und das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen, dass wenn ein Wolf gelernt hat, vorgegebene Zaundefinition dann doch zu überwinden. Das heißt, wir fordern ja immer wieder die Schafhalter auf, bitte schützt eure Schafe, jetzt als Beispiel die Schafe, bitte schützt eure Schafe vor Wolfsübergriffen. Bitte verwendet den Zauntyp ABC oder XYZ, was ja häufig durch die verschiedenen Bundesländer auch finanziell gefördert wird. So, und wenn das die Schafhalter, Halterinnen gemacht haben und trotzdem ist ein Wolf, obwohl er tendenziell überwiegend nicht dazu neigt, aber wenn in Ausnahmesituationen Wölfe als Individuum sich dann doch getraut haben, über Zäune zu springen oder darüber hinweg zu klettern und das immer wieder gemacht haben und es so richtig eine Methode wurde, da haben meiner Meinung nach nachvollziehbarerweise die Schafhalter gefordert, Mensch, jetzt machen wir alles, was der Staat fordert von uns. Wir schützen ja unsere Schafe vor dem Wolf. Aber der Wolf hat einen Weg gefunden und geübt, den auszuleben, sodass er immer wieder den Zaun überwunden hat. Also was sollen wir denn jetzt noch machen? Und da war ich auch in vielen Fällen der Auffassung, okay, die Schafhalter in der Region machen, was gefordert wird. Also muss jetzt der Staat bitte machen und dieses Tier, was diese unerwünschte Verhaltensweise, sprich über den Zaun klettern oder springen zeigt, bitte auch entnehmen. Und das kann dann wiederum natürlich auch nur letalerweise gelingen. Und da kamen dann Wolfsschutzvereine auf die Bühne und sagten, nee, Moment, jetzt können wir nicht einfach mal eben so hier einen Wolf abschießen, nur weil der über Zäune springt. Und dann haben aber Behörden das hier und da dennoch angeordnet. Dann landeten diese Anordnungen vor Gericht, weil in Frage gestellt wurde, darf die Landkreisbehörde das überhaupt, ja, diesen Abschuss des springenden Wolfes anordnen? Und außerdem, wie soll das eigentlich gelingen, ausgerechnet dieses Wolfsindividuum zu finden und zu töten? Also eine große fachliche Diskussion ist entbrannt. Und jetzt, neuerdings, wo der Wolf im Anhang 5 steht, also nicht mehr streng geschützt ist, sondern in Anführungsstrichen nur noch geschützt, wird das Ganze künftig leichter von Hand gehen für die zuständigen Behörden. Das heißt, die Anfechtbarkeit juristischer Art wird, so kann man es sagen, etwas herabgestuft, weil eben den zuständigen Behörden mehr Handlungsfreiraum eingeräumt wird.
Das eine ist ja jetzt sozusagen die Theorie und das andere die Praxis, wie es dann wirklich aussieht und was dann wirklich passiert. Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel so denkt, dass man sagt, okay, man entnimmt, man tötet gewisse Problemwölfe, die dieses Verhalten ja vielleicht auch an Nachkommen oder so weitergeben könnten. Und dadurch kann man aber viele andere Wölfe schützen, weil sie mehr akzeptiert sind. Und das ist, man findet sozusagen einen Kompromiss. Wenn man das halt sinnvoll macht und jetzt also wirklich fachlich guckt, bei welchem Wolf ist was nötig, wie würde es dann in der Praxis deiner Meinung nach am sinnvollsten gehandhabt werden und was findest du gesetzlich dafür sinnvoll? Was würdest du dir wünschen in einer idealen Welt, in der wir zwar nicht leben, aber wenn man jetzt guckt, wie könnte es gehen?
Ja, das ist eine einfache Frage von dir. Vielen Dank dafür. Aber es ist eine richtig dicke Antwort. Dazu haben wir mal ein Fachbuch geschrieben, wofür ich jetzt um Himmels Willen nicht werben will. Aber es ist so differenziert.
Kannst du gerne, vielleicht hören ja PolitikerInnen zu, die das lesen wollen.
Okay. Stellen wir uns vor, in einer Region ABC gibt es viele Schafhalter. Von Profi-Schafhaltern bis hin zu viele Hobby-Schafhalter. Denn die Hobby-Schafhalter sind es übrigens, die in ihrer Anzahl mit Abstand deutlich überwiegen im Vergleich zu derjenigen Menge Schafhalterinnen und Schafhalter, die das im haupterwerblichen oder im nebenerwerblichen Bereich machen. So, jetzt ist aber die Traumvorstellung erreicht, wie die Politik sich das wünscht und die zuständigen Ministerien in einer Region ABC haben ausnahmslos alle Schafhalterinnen und Schafhalter tatsächlich den sogenannten wolfsabweisenden Schutzzaun errichtet. Super, das ist schon aller Ehren wert. Und die haben das sogar gemacht, obwohl es noch gar keinen Wolf gibt. Ja, haben gesagt, Prävention ist alles, wir machen das, wird ja auch finanziell gefördert, ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber komm, wir wollen hier eine Vorbildregion sein, wir machen das. Jetzt kommt am Tage X der erste Wolf in die Region und lässt sich dort nieder, lässt sich territorial nieder, sagt, Mensch, wie schön hier, hier will ich künftig leben. So, wird überwiegend Beute machen im Bereich der Wildtiere, über die wir schon sprachen. Aber jetzt ist das so ein Tier, der sehr große Stücke auf sich selber hält, dieser Wolf. Ist übrigens egal, ob es eine Fehe oder ein Rüde ist. Jetzt sagen wir mal in meinem Beispiel, es ist ein Rüde, lege ich jetzt so willkürlich fest. Und irgendwann sagt sich dieser Rüde, Mensch, ich sehe hier überall aber auch diese eingezäunten Schafe. Wäre das nicht eine Möglichkeit, mal da zu gucken, ob ich da irgendwie rankomme? Und ich habe eben gesagt, der Wolf hält große Stücke auf sich und traut sich, obwohl die mit Abstand allermeisten Wölfe das eben nicht tun. Aber in meinem Beispiel traut sich dieser Rüde doch mal über so einen Zaun zu springen und stellt fest, war gar nicht so schlimm, wie ich immer angenommen hatte. Das ist ja easy going, da mal eben drüber wegzuhüpfen. Und wird ja dann für seinen Mut auch noch belohnt, weil er erfolgreich das Beutefangverhalten ausleben kann an den Schafen, weil die wird er definitiv erreichen.
Super selbst belohnt.
Ja, ganz genau. So, und infolgedessen springt er wieder raus und lernt vielleicht für die Zukunft, wow, super Sache, mache ich jetzt häufiger. Ja. Dass das nicht gerade zur Freude der Schafhalter beiträgt, dürfte nachvollziehbar sein. Dass die dann sagen, ja, jetzt machen wir doch alles wie gefordert und trotzdem springt hier so ein Tierchen. Wollen wir nicht, wir fordern den Abschuss. Das wird über FFH-Richtlinie Anhang 5, ne? Geschützter Wolf, künftig leichter geschehen. Diesen einzelnen Wolf, der durch die Jägerinnen und Jäger in der Region erlegt werden soll, das wird früher oder später gelingen. Jetzt stellen wir uns mein Beispiel aber mal wie folgt vor. Es gibt zwei Wölfe in der Region, Männlein und Weiblein, ein Pärchen. Ja, aber nur einer der beiden, in meinem Beispiel jetzt wieder mal nur der Rüde, der springt die Fee nicht. Die Fee benimmt sich, wie ich gerne sage, so wie wir es von ihr erwarten. Sie soll die Zäune respektieren und nicht drüber wegspringen, drunter hindurchkriechen und so weiter. Macht sie auch, alles super. Jetzt gab es wieder Übergriffe auf Schafe. Die Schafhalter in ihrer Gesamtheit sagen wieder zu den Behörden, weg mit dem Rüden, können wir nicht gebrauchen. Der springt uns hier über die Zäune, die ja als voice-abweisend gelten. Dann sagt die Behörde, jawohl, machen wir so. Der wird zum Abschuss freigegeben. Aber jetzt ist zufällig gerade Winterzeit. Ja, alle beide Wölfe sind im dicken Winterfell eingebettet. Ja, das ist ja gewachsen, das Fell. Und jetzt lässt sich der Rüde nicht von der Fee unterscheiden. Auch nicht im Geschlechtsbereich. Ja, der Penis ist nicht zu erkennen, was beim kurzhaarigen Hund ja leicht rassespezifisch von der dazugehörigen Hündin zu unterscheiden ist. Das ist bei Wölfen im Winter schwierig. Und wenn die beiden nicht zufällig die ganze Zeit Seite an Seite nebeneinander hertingeln durch die Landschaft, sprich, man sieht nur einen der beiden, dann ist es wirklich schwierig, die voneinander zu unterscheiden. So, jetzt sagt die Behörde, ja, wissen wir auch nicht besser Bescheid. Wir machen jetzt Folgendes. Es wird jetzt einfach erstmal ein Wolf geschossen und dann gucken wir mal, wer es ist. So, in meinem Beispiel wird zufällig die Fee geschossen, also die falsche. Dann wird das Tier eingesammelt, es wird nachgeguckt. Ach du dickes Ei, da wurde tatsächlich die Fee geschossen, was auch erlaubt war, aber nicht gewollt war. So, also sagt man, gut, wir wissen ja jetzt, dass der Rüde noch lebt, der läuft hier noch rum. Auch der wird jetzt zum Abschuss freigegeben. Na? Was ja dann früher oder später auch gelingen wird. So, jetzt letzte Kategorie. Wieder mein Beispiel. Die Schafe sind gut geschützt und so weiter und so fort. Es gibt jetzt aber ein echtes Wolfsrudel in derselbigen Region. Das heißt, zwei Elterntiere. Es gibt die Welpen aus dem vergangenen Jahr, die in diesem Jahr Jährlinge sind. Und es gibt die aktuellen Welpen. Und in meinem Beispiel ist es wieder der Rüde, sprich diesmal der Vater, der springt. Alle anderen benehmen sich. Alle anderen respektieren die Zäune, gehen da nicht drunter durch oder drüber weg. Jetzt gibt es wieder Übergriffe auf die Schafe, weil der Wolf ja springt, sprich der Vater, der Rüde. Und die Schäfer sagen, weg mit dem Wolf. Die Behörden sagen, jawohl, machen wir so. Es wird eine Ausnahmegenehmigung erfolgen, wo drin steht, die Jägerinnen und Jäger in der Region sollen bitte den Rüden letal entnehmen, sprich abschießen. So, jetzt rennen da aber 10 oder 12 Wölfe in Summe ja rum. So, wir haben Winter. Die Welpen sind schon so weit körperlich, also in der äußeren Erscheinungsform ausgewachsen, dass das vielen, sehr vielen schon schwerfällt, die überhaupt noch von den Elterntieren zu unterscheiden. Und die Jährlinge, vielleicht so 3 bis 5, vielleicht 6 Stück, spazieren da ja auch noch rum. Die haben das Elternterritorium ja noch gar nicht verlassen. So, wer will da jetzt wissen, wer ist hier eigentlich wirklich der Vater? Ja. So, und da hat der Gesetzgeber gesagt, geben wir zu, wissen wir nicht, lässt sich nicht erkennen. Also verfahren wir wie folgt, und das wird auch hier im Lande Niedersachsen so gemacht. Es wird erstmal geschossen und wir gucken mal, wer wird getroffen. Und es waren ausnahmslos bisher immer Welpen. Das heißt, es war immer nicht der berechtigt als solches, meiner Meinung nach, zu benennende Übeltäter, sprich in meinem Beispiel der Wolfsrüde, der Vater. Und das Reglement sagt, es wird ein Tier geschossen, das wird eingesammelt, das wird genetisch untersucht. War das der Vater in meinem Beispiel? Ja oder nein? Wenn nicht, wird der nächste Wolf zum Abschuss freigegeben. Jetzt sagen wir mal in meinem Beispiel 12-köpfiges Rudel. Im absoluten Worst Case werden 11 Wölfe geschossen, die es aber nicht waren, sprich über die Zäune springen. Und ganz zum Schluss wird der Vater geschossen. Das ist statistisch eher unwahrscheinlich, dass der zum Schluss geschossen wird, aber es wird hier und da der Fall sein. Und am Ende nenne ich das immer gerne Stochern im Nebel. Mal gucken, wann wir den richtigen treffen. Das ist das, was der Gesetzgeber heute sagt. Es gab eine Regel, die von Frau Bundesumweltministerin Lemke ins Spiel gebracht wurde. Die sagte, ja, wenn es Übergriffe in einer Region gibt, dann wird ein Zirkel gezogen von 1000 Metern. Und daraufhin darf dann 3 Wochen lang in diesem Kreisbereich, egal welcher Wolf, geschossen werden. Meiner Meinung nach war diese Idee damals schon zum Scheitern verurteilt. Niedersachsen ist da wieder von weggegangen und ist wieder zu derjenigen Regel zurückgekehrt, die ich eben erklärt habe. Schießen, nachgucken, wer war das, und dann wird der Nächste zum Abschuss freigegeben. Wenn es nicht tatsächlich derjenige Wolf war, der dieses unerwünschte Verhalten zeigt. So, das war jetzt eine lange Antwort, aber es ist sehr, sehr wichtig. Künftig ist übrigens auch die Frage, und wir hier in Niedersachsen sind ja eine rinderreiche Region. Wir haben unheimlich viele Milchkühe, haben aber auch hier und da eine Anzahl an Mutterkuhhaltungen mit entsprechenden Mengen an Kühen. Und das ist natürlich die Frage, sollen die Milchkühe, die wir übrigens am gesamten Nordseestreifen entlang in den jeweiligen Landkreisen haben, in einer Menge von über 800.000 Stück. Ja, wir haben über 800.000 milchgebende Kühe allein im Nordwesten Niedersachsens, gefolgt von deren Nachwuchs. Ja, das sind Kälber, die auf die Welt kommen. So, wenn das männliche Kälber sind, gehen die entweder zum Wiener Schnitzel über oder sie werden für die Bullenmast herangezogen, entweder oder eben natürlich auch für die Zucht. Aber wo ja bei der Milchgewinnung Wert drauf gelegt wird, ist, dass es weibliche Kühe sind. So, und dann sind es die weiblichen Kälber, die hier und da behalten werden oder sie werden verkauft. Sie sollen sogenannte Fersen werden. Junge weibliche Kühe, die selber bis dato keinen Kalb hatten, die kann man auf der Weide übrigens gut erkennen, weil das Euter eben noch schwach ausgeprägt ist, denn sie hatten ja noch nie einen Kalb. Aber der Tag X wird kommen, da werden die meistens künstlich besamt. Sie sollen einen Kalb kriegen. Das Kalb wird dann wieder weggenommen und erstmals wird aus der Ferse eine echte Milchkuh. Und wir wollen ja als Menschen über die Melkmaschine die Milch gewinnen. Und diese Fersen stehen häufig im Sommer abseits des Hofes, weil sie nicht gemolken werden, können die gut für sich alleine im Herdenverband auf den Weiden zwischen verschiedenen Gräben, die hier und da ohne Elektrozaun auskommen, aber häufig eben dann im Landesinneren doch mit Elektrozäunen gehalten werden, die aber allesamt nicht wolfsabweisend sind. So, und da stehen die Behörden vor der Frage, wenn die Wölfe sich in den Nordwesten weiter und weiter ausbreiten, was sie tun hier in Niedersachsen, wie gehen wir mit den Wölfen und der Milchviehwirtschaft zum Beispiel um? Sollen die alle finanziert werden vom Staat, dass sie Zäune bauen? Technisch, ich bin ja von Beruf Ingenieur, wie manche Leute wissen, ja, technisch lässt sich das ohne weiteres machen, einzäunen. Dann gibt es aber Kritiker, die sagen, die Zäune verschandeln die Landschaft zum einen. Sie verhindern den Wildwechsel, wenn wir so viele Zäune bauen. Das ist eine gängige Meinung, eine gängige Haltung dagegen, dass man das bitte nicht machen möge. Und das ist die große Frage, wie die entsprechenden Ministerien in Zukunft damit umgehen wollen. Oder sagen sie sich, weil der Wolf jetzt im Anhang 5 steht, und diese Idee habe ich tatsächlich selber mal in den Ring geworfen vor Jahren, da habe ich da noch richtig Haue für gekriegt im Wort, da habe ich gesagt, ja, oder sagt man als Staat, da oben im Nordwesten sind Wölfe nicht tragbar, wir tolerieren da keine Wölfe. Das wäre die sogenannte Wolfsverbotszone. Aber natürlich würde das Tür und Tor aufreißen für alle anderen Kritiker in der Bundesrepublik Deutschland, die nämlich dann sagen, ja, wenn die das da oben im Nordwesten kriegen, dann wollen wir das hier im Südosten auch. Dann wollen wir auch Wolfsverbotszonen. Und das wird, glaube ich, noch ein langer Weg. Das differenziert wirklich hier und da in wirklich wahrhaftig begründeten Arealen umzusetzen. Ich wage zu bezweifeln, ob ich das noch erlebe. Und ich will ja mindestens 90 Jahre alt werden. Das ist noch 40 Jahre lang hin. Ich bin sehr gespannt und bleibe auch am Ball und am Thema, wie die verschiedenen Landesregierungen und Gesetzgeber das in Zukunft alles im Rahmen des Wolfsmanagements abbilden werden. Und das gehört auch meiner Meinung nach zum Thema dazu, dass Wolfsmanagement, das ist ja so ein gängiges Wort, was man oft hört. Meiner Meinung nach ist Wolfsmanagement ein dynamischer Prozess. Das ist nichts, was in den Stein gemeißelt ist, also nichts Statisches. Wir werden von Zeitraum zu Zeitraum immer wieder schauen müssen, was haben wir im Umgang mit Wölfen gelernt, was haben uns die Wölfe gezeigt, was wir vielleicht noch nicht wussten und wie gehen wir dann damit um. Also es heißt immer schön am Ball bleiben und Daten sammeln, Daten auswerten, werten und Daten bewerten.
Ich spule noch mal kurz zurück. Ich habe noch mal eine Frage. Du hattest ja beschrieben, wie es sein könnte, dass dann immer wieder der falsche Wolf geschossen würde. Und mein Gedanke war da jetzt, kann man da nicht besser beobachten? Also wenn ich jetzt an die Wölfe bei dir im Wolfcenter denke, dann saßen wir da ja auch und haben die Aufgabe bekommen zu gucken, wer ist die Fee, wer ist der Rüde. Und es sind ja Individuen und natürlich sehen die Tiere sich ähnlich, aber je fachkompetenter jemand ist erstens und je länger der sich fürs Beobachten Zeit nimmt, dann müsste das doch zu unterscheiden sein, gerade wenn man irgendwie überlegt, man kann Drohnen einsetzen, man kann Bilder vergleichen und wenn es dann ist, die eine Pfote ist hat ein bisschen mehr Weißanteil, keine Ahnung. Also Wölfe, ja, es sind keine Hunde, das ist schon vielleicht ein bisschen komplizierter und ich verstehe das total, aber das muss doch gehen.
Die Frage, wie sich das lösen lassen kann, dass nicht scheinbar, beziehungsweise so ist es ja auch willkürlich, der vermeintliche problematische Wolf geschossen wird. Und in meinem Beispiel von eben, Worst Case, ist es dann erst der 12. Wolf, der der richtige ist, weil alle anderen 11 schon nicht mehr leben. Ich habe oft gefordert und stehe da auch heute noch zu, dass ich sage, wir bräuchten so etwas wie eine Entnahmegruppe. Das heißt, Fachleute, die ausgebildet werden, die quer durch die verschiedenen Bundesländer hindurch befähigt werden, auch die Erlaubnisse kriegen. Und wir reden da ja über eine überschaubare Anzahl an Wölfen. Aber wenn wir Springer haben oder Kletterer oder Wölfe, die überwiegend an Rinder gehen, wie auch immer das dann fachlich genau auseinander dividiert wird, die dann wirklich beauftragt werden, einen entsprechenden Wolf zu entnehmen. So, das ist von der Praktikabilität her möglich, aber es ist rechtlich, so heißt es, sehr schwer. Ja, dass Menschen mit einem Gewehr in der Hand am Ende des Tages, ist es ja so, durch die Gegend ziehen, von einem Jagdrevier ins nächste Jagdrevier wechseln, den Wölfen auf der Spur. Da werden auch Befindlichkeiten ausgelöst hier und da. Und man hat sich bisher darauf geeinigt und angeblich gibt es ein Gutachten.
Befindlichkeiten bei JägerInnen oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil man sagt, das ist mein Revier, ich möchte dafür zuständig sein oder?
Ganz okay. Genau so, ja. Na, ans vom Jagdrecht her betrachtet, dass es heißt, nein, wir möchten nicht, dass hier in Anführungsstrichen fremde Jäger durch unsere Jagdreviere laufen, wobei es sind ja Landesbedienstete, die das dann tun. Das wäre ja meiner Meinung nach genauso, als würde man der Polizei nicht erlauben, über einen Waldweg zu fahren, was ja also gar nicht in Frage kommt. Natürlich dürfen die das. Jederzeit 24/7 das ganze Jahr lang. Und aber wie gesagt, es werden Befindlichkeiten auch hier und da berührt und ein Rechtsgutachten ist angeblich zur Auffassung gekommen, dass das sehr schwer ist. Wobei meine Mentalität im Leben ist, wenn ich höre, es ist sehr schwer, ja, aber es ist ja nicht unmöglich, weil sonst würde es heißen, es ist unmöglich. Aber der Wille fehlt bisher, das zu tun. Vielleicht ändert sich das am Tage X in der Zukunft, wir werden sehen.
Das heißt, mit mehr Fachlichkeit und mehr ExpertInnen oder vielleicht auch mehr Austausch mit ExpertInnen werden da noch Türen an verschiedenen Stellen offen, was ich so raushöre. Also einmal die Zäune, dann da wirklich zu gucken, wie ist das sinnvoll, zu gucken, welche Tiere werden entnommen und nicht so polarisierend, kein Wolf auf der Welt darf jemals sterben, aber auch nicht der böse Wolf, sondern irgendwie so einschätzen, was ist wirklich Phase, die Schafe haben ihren Wert und die Wölfe haben ihren Wert. Da würde noch viel gehen, wenn man sich wirklich dafür interessieren würde, Lösungen zu finden und das Interesse bestehen würde, oder?
Ja, meiner Meinung nach ist dieser Aspekt des Wolfsmanagements noch einiges verbesserungswürdig. Aber auch das erfordert nicht zuletzt politischen Willen, der dann, wenn jener gewünschte politische Wille sich aufbaut, der dann natürlich behördlich durch entsprechende Verordnungen etc. pp. Umgesetzt werden müsste.
Das ist jetzt auch nochmal eine große Frage. Vielleicht schaffen wir das irgendwie, da kurz drauf einzugehen. Inwiefern Würdest du sagen, geht es beim Wolf wirklich um die konkreten Interessen von wirklich Problemen, wie es werden Schafe gerissen oder andere Tiere oder Ponys sind bedroht oder so? Und inwiefern wird der Wolf zu einem politischen Thema gemacht, um sich zu positionieren oder weil da viele Leute eine Meinung zu haben? Also ich habe das auch jetzt nur so mitbekommen im letzten Wahlkampf, habe ich mit einer Politikerin viel zusammengearbeitet hier vor Ort und die war dann zum Beispiel auf einer Podiumsdiskussion mit einem Bauernverband und so weiter. Und was mir da berichtet wurde, war das jetzt wenig konstruktiv und sehr viel Meinung insgesamt.
Die Beantwortung der Frage geschieht bei mir auf zwei Ebenen. Ebene 1. Schauen wir uns an, wir sind aktuell etwa 84 Millionen Einwohner hier in Deutschland. Viele davon leben in Städten, aber wir haben natürlich auch die sogenannte Landbevölkerung. Und was ich hier anhand der von unseren Besuchern gestellten Fragen sehe, seit 15 Jahren hatten wir insgesamt Hunderttausende Besucher, die in hoher Anzahl auch unsere Besucherführungen mitmachen, wo man uns Fragen stellen kann, warum ist der Wolf so, wie er ist? Oder wann haben Wölfe eigentlich Menschen angegriffen? Will ich damit sagen, dass die allermeisten Menschen sich eigentlich nur die Frage stellen, kann ich noch das machen draußen, was ich bisher gemacht habe? Kann ich noch Fahrrad fahren? Kann ich noch joggen gehen? Kann ich noch angeln gehen? Kann ich die Kinder noch zum sogenannten Spielplatz lassen, wobei ich sehe persönlich nur noch selten Kinder auf dem Spielplatz, was auch kein Wunder ist, weil da gibt es ja keinen WLAN. Und jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt.
Wo wohnst du denn? Hier sind alle Kinder auf dem Spielplatz.
Draußen, ja?
Ja, natürlich. Das ist eine Unterstellung. Da gehe ich als Mama nicht mit.
Na gut, ja, na gut. Aber Spaß beiseite. Die Leute fragen sich, in Anwesenheit der Wölfe, kann ich trotzdem noch das machen, was ich bisher gemacht habe? Und da sage ich klipp und klar, ja. Es gibt keinen Grund, das eigene Verhalten zu verändern. Und natürlich kann man weiterhin auf den Spielplatz gehen und Pilze sammeln und dies und das und jenes tun, weil es keine Begründung gibt, das nicht mehr zu tun.
Wie häufig kommt es denn tatsächlich überhaupt zu Begegnungen zwischen Mensch und Wolf? Und wie laufen die in der Regel ab? Also, ne, wenn ich das jetzt so als Hörerin und so denke, oh ja, bestimmt hat er recht, aber ich möchte ja schon keinem Wolf begegnen, womit kann ich da überhaupt rechnen?
Also die Häufigkeit lässt sich leider nicht 1:1 messen, weil nicht jede Wolfsbegegnung kommuniziert wird. Ja, die Leute haben eine Wolfsbegegnung, haben gesagt, Mensch, da hinten haben wir einen Wolf gesehen, der ist von A nach B gelaufen und dann war er auch schon wieder weg. Das ist das mit Abstand allermeiste, was ich erzählt bekomme. Allerdings gibt es Ausreißermengen, also Ausreißer im statistischen Sinne, wo Leute dann doch Wölfen sehr nahe begegnet sind, wo Jungwölfe vielleicht noch nie einen Zweibeiner in ihrem eigenen Leben gesehen haben und sagen so, was ist denn das für eine Figur da auf zwei Beinen, dass die dann rankommen und gucken und die Lage checken, um zu lernen, aha, hat zwei Beine, ist aber ungefährlich, um dann weiterzuziehen. Oder, aha, hat ein Hund auch noch an der Leine bei sich, dieser Zweibeiner, gucke ich nochmal genauer hin. Das ist ja irgendwie ein Artgenosse, dieser Hund an der Leine. Hat der Wolf vielleicht in seinem eigenen Leben auch noch nie gesehen. Das heißt, wir erscheinen als eine Attraktion. Aber die mit Abstand allermeisten Fälle haben auch da gezeigt, dass die Wölfe für uns ungefährlich sind. Aber Ausnahmen in der Natur bestätigen wie immer die Regel. Und zurück zum zweiten Aspekt meiner Antwort ist, dass ich ganz sicher bin, dass die wild lebenden Wölfe in Deutschland auch einen sogenannten Stellvertreterkonflikt darstellen. Das bedeutet, bleiben wir mal beim Blick auf die landwirtschaftliche Nutztierhaltung, die zweifelsohne echte Herausforderungen haben, sprich die Nutztierhalter, ihr geliebtes Vieh, ihre geliebten Tiere wirklich vor wildlebenden Wölfen zu schützen. Das ist eine echte handwerkliche Aufgabe. Aber ich gewinne hier und da auch den Eindruck, dass über eine gewisse Verhältnismäßigkeit hinaus über Wölfe geschimpft wird in einer Art und Weise, die ich teilweise tendenziell beängstigend finde, wo ich mich frage, worüber wird sich eigentlich gerade wirklich aufgeregt? Ist es wirklich einzig und allein die Angst, dass die Wölfe nachts auf die Nutztiere losgehen? Oder kann es sein, dass es im Sinne des Stellvertreterkonfliktes darum geht, dass Menschen, die im Haupterwerb Nutztiere halten, also die Rinderhalter oder auch die Vollberufsschäferinnen und Schäfer, dass sie sagen, wir haben hier eine so harte Arbeit zu verrichten und Landwirtschaft ist harte Arbeit, auch heutzutage noch, obwohl es hochmoderne Maschinen gibt mit immer größerer, breiterer Arbeitsbreite, trotzdem ist der Beruf des Landwirten, der Landwirtin immer noch wirklich, ja, harte Arbeit. Und die Bevölkerung ruft immer mehr nach günstigen Preisen von Lebensmitteln. Das mag alles nachvollziehbar und begründet sein. Aber ich habe hier und da den Eindruck, dass diejenigen, die für uns die Lebensmittel produzieren, Milch, Fleisch etc., dass sie sagen, wir haben hier die harte Arbeit und ihr wollt kaum Geld dafür geben. Jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt.
Zumindest ist eine Unzufriedenheit bei vielen LandwirtInnen zu spüren, ja. Also wäre es schön, über die wirklichen Themen zu sprechen, die eigentlich dahinter liegen, statt den Wolf zu benutzen und dann fachlich zu gucken, wo sind wirklich Themen, die den Wolf betreffen, so, und wo ist da der Kompromiss zwischen
Interessen. Ja, das wäre ideal, aber wir sind nun mal Menschen mit tausend Auffassungen über den Wolf und ich glaube, dass diese Mechanismen noch eine ganze Weile so weiter leben werden. Ich halte es für denkbar, dass über Jahrzehnte hinweg, wenn wir uns zunehmend an die Wölfe zum einen gewöhnt haben oder wenn neue junge Menschen sozusagen geboren werden als Säuglinge, die werden ja in die Welt des Vorhandenseins von wildlebenden Wölfen hineingeboren. Ja, wie auch meine eigene Tochter, die hat gar keine Frage über wildlebende Wölfe. Gut, ist natürlich auch dem geschuldet, dass Weise mit der Tierart in Anführungsstrichen zusammenarbeitet. Aber ich mache meinen Job jetzt seit 15 Jahren hier in Dörrfehrden und neulich stand ein Mitte 20 Jahre junger Mann mir gegenüber und der sagte, ich habe vor 15 Jahren hier meinen Grundschulabschluss gefeiert mit der Schulklasse und jetzt 15 Jahre später steht da ein ausgewachsener Mann vor mir. Das heißt, der hat ja eine ganze Generation jetzt schon durchlebt und sagt, ja, Mensch, damals hatten wir noch keine Wölfe hier in dieser Region. Mittlerweile haben wir ja auch hier im Raum Dörrfehrden und umzu wildlebende Wölfe. Und der hat da gar keine Frage drüber.
Mhm. Welche Generation ist deine Tochter?
20 Jahre alt.
Also Gen Z.
2005 geboren, Gen Z, ganz genau. Ja.
Auf die setzen wir.
Ja, und das wird sich, es ist ein langer zeitlicher Prozess. Ein langer Prozess, der vielleicht noch weitere 20, 30 Jahre braucht, hier in dieser Region, bis die Menschen sagen werden, du, ganz ehrlich, ich kenne das gar nicht anders, als dass wir hier Wölfe haben. Und ja, leider werden auch dann noch Nutztiere gerissen, was niemand will. Ich kenne auch niemanden, der das toll findet. Aber die werden mit einer anderen Denke daran gehen, als jetzt diejenigen Menschen, die den Wolf nie hatten. Und vielleicht erst seit Kurzem sich damit auseinanderzusetzen haben. Und alles ist okay. Ich will das gar nicht verurteilen. Aber ich glaube, dass die Zeit in Zukunft eher für die Wölfe läuft. Aber das Thema Wolfsmanagement, wir sprachen schon darüber, muss natürlich auch weiter im Auge behalten werden und weiterentwickelt werden.
Vielleicht wäre ja auch nochmal ein Ansatzpunkt, ein Appell an Medien und mediale Berichterstattung, die Themen dahinter aufzugreifen und weniger die Stellvertreterkonflikte, weil das Wolfsthema ja einfach, glaube ich, auch gut Klicks bringen kann, weil es eben schnell emotional aufgeladen ist, weil es eine neue Gefahr sozusagen darstellt, die ja sehr viel geringer ist als alle möglichen Gefahren, denen man sonst so begegnen könnte, auch im Wald, stelle ich mir jetzt vor. Also ich hätte wesentlich mehr Angst, Wildschweinen zu begegnen als Wölfen, oder? Ist doch sinnvoll, da mehr Angst zu haben, oder was sagst du?
Ich finde weder noch.
Ah, sehr gut, dann brauche ich gar keine Angst haben. Also ich habe auf jeden Fall mehr Angst davor, Männern im Wald zu begegnen als Wölfen, so viel kann ich sagen.
Ja, ich höre tatsächlich oft das Argument der Wildschweine. Aber ich glaube, auch das ist etwas, was durch die Gegend erzählt wird, von einer Person zur nächsten. Mhm. Allerdings ist es auch unstrittig. Wildschweine können sehr wehrhaft und gefährlich werden, aber das tun sie in der Regel nicht von sich aus. Das sind oft Geschichten, die im Jagdwesen sich zugetragen haben, wo Wildschweine vielleicht angeschossen wurden. Wir sagen, die wurden krank geschossen, dass von denen dann eine echte, wirkliche und auch große Gefahr ausgehen kann bei der Nachsuche, ist den Jägerinnen und Jägern klar. Ich will nicht ausschließen, dass jene Begebenheiten dann ja erzählerisch in andere Teile der Bevölkerung getragen wurden. Oder ich will auch nicht ausschließen, dass wenn zum Beispiel eine Wildschweinmutter, die sogenannte Bache, mit ihrem eigenen Nachwuchs unterwegs ist, da würde ich ehrlich gesagt auch nicht drauf zugehen und mal einen Frischling streicheln wollen, weil die Mutter wird dann unter Umständen einem das Fürchten lernen. Aber es sollte...
Ist bei mir auch so, wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs bin. Das soll auch jemand probieren, meinen Frischling zu streicheln da.
Kein Mensch kommt auf die Idee, ein fremdes Kind im Kinderwagen zu streicheln. Aber anscheinend hier und da bei Wildtieren, in Einzelfällen, wie ich glaube, gibt es bestimmt Annäherungsversuche. Und dass dann mal der Konflikt mit der Bache sich ereignet haben kann, glaube ich sofort. Aber das stellt ja mit Abstand nicht die Normalität oder die Regelmäßigkeit dar. Das heißt, wenn wir die Tiere lassen und unseren Weg gehen, dann werden wir feststellen, dann gehen die Tiere auch ihren eigenen Weg. Und es gibt im Grunde genommen keine Konflikte bei den Wildschweinen.
Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich bin auf, keine Ahnung, einer Familienfeier mit ganz verschiedenen Menschen und da kommt, wird über den Wolf hergezogen und es wird gesagt, ja, aber ist ja schon gefährlich und ich würde jetzt meine Kinder nicht mehr in den Wald lassen oder so. Hast du vielleicht so einen Satz, den man sagen kann, wo man irgendwie erklärt, wie man sich in einer Wolfsbegegnung verhalten kann, wie die wirkliche Gefahrenlage ist, sodass man vielleicht ein paar Familienmitgliedern den Wind aus den Segeln nimmt, wenn die sich da reinsteigern?
Es gibt zwei hochinteressante und sehr lesenswerte Studien, die hier für unter anderem Europa erhoben wurden. Und ich raffe jetzt mal das Ergebnis zusammen. Und zwar wie folgt. Von 1950 bis zum Jahr 2020 hat es im gesamten geografischen Europa, was ja in der Fläche größer ist als das EU-Europa, hat es 127 Übergriffe von Wölfen auf Menschen gegeben. 127 Übergriffe in 70 Jahren auf das komplette geografische Europa verteilt. Und meiner Meinung nach darf man daraus abgeleitet völlig zu Recht sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wolf einen Menschen angreift, ist extrem gering. Aber eben auch nicht 0,00000%. Das kann hier und da passieren. Wie es übrigens, und da verlasse ich mich jetzt auf die korrekte Darstellung der Medien, wie es übrigens vor wenigen Tagen in den Niederlanden geschehen ist. Ja, da hat ein Wolf ein Kind angegriffen und auch verletzt. Und in dieser Region soll es schon vorher zu Nahbegegnungen gekommen sein. Es soll sich um einen, wie ich das ja heute schon mal dargelegt habe, um einen sogenannten angefütterten Wolf sich handeln. Das ist natürlich nicht tragbar. Und dass dieses Tier jetzt, dieser Wolf, jetzt auch natürlich einen Menschen in dieser Form ein Kind angegriffen hat, ist natürlich völlig untragbar. Und dieses Tier gehört dann meiner Meinung nach aus der Natur für immer entfernt. Ja, aber auch da wieder Fehlverhalten des Menschen, lange im Vorfeld, hat zum Fehlverhalten des Wolfes geführt. Aber sei es drum, er muss jetzt die Rechnung zahlen. Und an dieser Stelle gilt natürlich dem Kind und auch der Familie mein Mitgefühl. Und ich hoffe, dass das wieder auf die Beine kommt, das Kind frei sein wird von entsprechenden Verletzungen, weil das wollen wir natürlich nicht. Gleichwohl bleibe ich dabei, dass die Wahrscheinlichkeit, von einem Wolf angegriffen zu werden, extrem gering ist. Also würde ich nicht mein Verhalten draußen ändern. Ich sage nach wie vor, ich für mich mache nach wie vor draußen alles wie bisher. Ja, ich gehe gern joggen, ich gehe gern Fahrrad fahren, gehe in die Natur spazieren mit meinem Hund, ABC etc. pp. und werde das auch weiter tun. Und so kann ich nur dazu einladen, sich zu überlegen, als Mitmensch lässt man sich von der theoretischen oder auch praktischen Anwesenheit von Wölfen in der Region in der eigenen Lebensweise beeinflussen oder auch nicht. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich empfehle, dass, wenn es Wölfe in der Region gibt, dort, wo man lebt, dass man sich von der Anwesenheit der Wölfe nicht im eigenen Freizeitverhalten draußen beeinflussen lässt. Ich für mich habe entschieden, dass ich meine Hobbys draußen in der freien Natur genauso weiterhin ausübe wie bisher. Und wir haben ja auch die Wölfe in freier Wildbahn und beides ist nach wie vor möglich.
Jetzt nochmal aus der Sicht der NutztierhalterInnen. Wenn jetzt so eine Jagdquote kommen würde, würde das denen denn in der Praxis wirklich helfen und würden dann andere Maßnahmen bezüglich Herdenschutz wegfallen oder was passiert dann?
Meiner Meinung nach wird das den Nutztierhaltern so gut wie nichts helfen. Denn stellen wir uns vor, sämtliche Bundesländer in Deutschland sind mit Wolfsrudeln gefüllt. Also das, was die Natur hergibt, ist mit Rudeln aufgefüllt. Das wird noch ein paar Jahre dauern, aber wenn man die Wölfe lässt, wird das irgendwann in etwa der Fall sein. So, und jetzt sagt der Gesetzgeber beispielsweise, aha, okay, jetzt haben wir viele, viele, viele Wölfe und wir erlauben den Jägerinnen und Jägern tatsächlich im kommenden Winter 20% der Wölfe zu erlegen. So, dann haben wir 20% Wölfe weniger danach. Aber immerhin leben ja dann noch 80% der Wölfe. Das heißt, diese 80% werden dann entsprechend Übergriffe auf unzureichend geschützte oder eben gar nicht geschützte Nutztiere machen. Das heißt, die klassische Bejagung im Sinne einer Quote, selbst wenn die Quote von Jahr zu Jahr variiert, ich glaube nicht, dass das der große Durchbruch sein wird. Obwohl das im Moment so hier und da berichtet wird oder in Aussicht gestellt wird. Ich halte das für einen Trugschluss, denn das sage ich den Nutztierhaltern auch dann in Fachdiskussionen. Ich sage, Leute, eigentlich kann doch euer Wunsch nur sein, dass Wölfe komplett wieder ausgerottet werden. Aber genau das wird tatsächlich niemals geschehen. Das wird der Gesetzgeber niemals zulassen. Das widerspräche der Zielsetzung der FFH-Richtlinie, der Berner Artenschutzkonvention etc. pp. Das werden wir alle nicht erleben. Und insofern sage ich den Nutztierhaltern immer wieder, liebe Leute, ich sehe euren Standpunkt, aber ich kann euch nur immer wieder dazu einladen, zu überlegen, wie sichert ihr, wie beschützt ihr eure Nutztiere? Auch wenn die Quote kommen wird. Davon gehe ich aus. Aber es ist eben nicht das Allerheilmittel, wie vermutet.
Mhm. Noch eine Frage, die ich ein bisschen vernachlässigt habe, fällt mir gerade auf. Wie viele Wölfe gibt es denn eigentlich aktuell gerade in Deutschland?
Ja, ich lade dazu ein, eine interessante Seite im Internet sich anzuschauen, wenn man sich fragt, wo sind die Territorien, wie viele Rudel haben wir, wie viele Paare oder residente Einzeltiere, also wenn man so will, Singles, Wölfe, Rüden wie Feen, die noch keinen Paarungspartner an ihrer Seite haben. Und das ist die Seite dbb-wolf.de. Setzt sich aus verschiedenen Partnern zusammen, die Gestaltung dieser Seite. Und man kann dort die Wolfsmonitoring Ergebnisse einschauen. Und heute gültigen Ergebnisse beziehen sich auf das Wolfsmonitoring-Jahr 2023/2024. Wenn man sich diese Karte anguckt, die amtlich bestätigt ist, dann sieht man, dass es aktuell 209 Wolfsrudel gibt in Gesamtdeutschland, die wirklich nachgewiesen sind, also die wirklich über Beweisführung als solches festgestellt wurden. Darüber hinaus 48 Paare und darüber hinaus 18 Einzeltiere in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Und wenn wir jetzt mal rein rechnerisch ein Wolfsrudel mit 10 Individuen zugrunde legen, damit wir rechnen können, dann komme ich auf die Gesamtsumme von 2204 Wölfen. Sicherlich werden es etwas mehr sein, weil die Zeit auch gezeigt hat in den letzten Jahren, dass hier und da Paare erst später entdeckt wurden. Da waren sie dann schon Rudel, da hat man erst den Nachwuchs festgestellt und gesagt, wenn wir hier plötzlich einen Rudel feststellen und vorher nicht, dann gab es ja im vorausgegangenen Jahr schon ein Paar und dann muss es ja davor irgendwann mal auch ein Einzeltier gegeben haben. So, deswegen sind solche Zahlen grobe Richtwerte, dieses 2204, bitte nicht ganz genau nehmen, wahrscheinlich sind es ein paar mehr, aber es sollte im Monitoring auch immer um Einschätzungen im Sinne von Größenordnung gehen und dafür ist das eine gute Zahl.
Dann meine letzte Frage an dich oder meine vorletzte Frage eigentlich sogar. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie sollten die Debatten um den Wolf in Deutschland geführt werden?
Ich wünsche mir, dass die Debatten um den Wolf nüchtern wie möglich geführt werden. Aber das wird im Bereich der Illusion verbleiben. Ich glaube absehbar erstmal nicht, dass wir dahin kommen. Denn es ist interessant zu beobachten, die Ausbreitung der wildlebenden Wölfe nahm ja in Sachsen nahe der deutsch-polnischen Grenze ihren Lauf in einem Gebiet, welches man die Oberlausitz nennt. Und seitdem verfolge ich das Thema auch und es ist echt interessant. In denjenigen Landkreisen, wo Wölfe erstmals auftauchen, was ja noch gar nicht heißt, dass sie sich da niederlassen, also dieser erste einzelne Wolf, kann ja sein, dass er zum Nachbarlandkreis weiterzieht, aber da, wo man Wölfe zuerst gesehen hat, ist nach dem Motto Holland in Not. Dann geht sofort mit hitzigen Diskussionen los. Was macht das Viech hier? Das kann nicht sein. Andere sagen, Mensch, ist doch toll. Haben wir jetzt auch mal einen Wolf hier in der Region?
Das Fremde.
Ja, und daran kann man sehen, es muss die sogenannte Lernkurve erst von der Bevölkerung durchlaufen werden, bis die hitzige Anti-Stimmung sich langsam legt und bis aber auch vielleicht so hier und da verträumte Ansichten auch dann in der Realität ankommen. Ist eher ein Prozess. Und das schwappt wie so eine Welle, kann man glaube ich sagen, wie so eine Welle durch die Nation. Aber die Welle ist noch nicht angekommen. Das wird noch etliche Jahre so weitergehen.
Also so jetzt so das nahe europäische Umland, meine ich, es gibt ja viele Länder auf der Welt, aber wenn wir jetzt mal so gucken im nahen europäischen Umland.
Interessant ist für mich, jedes Jahr aufs Neue, ich bin einmal im Jahr im Winter in der Slowakei, wo wir den Schnee nutzen, um uns des Spurenlesens fit zu halten. Dort in der Slowakei gibt es neben den Wölfen übrigens auch Luchse und auch Bären. Also die Bären, die man mit Ä schreibt, die großen Vierbeiner. Und was echt interessant ist, wenn ich da hier und da mit Leuten rede, sind total gelassen. Also auch mit Blick auf Bären, wenn wir vielleicht mal ganz kurz darüber schwenken, die Slowakei hatte immer schon Bären, die waren dort nie ausgerottet worden. Das heißt, die Bevölkerung hat immer in Koexistenz mit Bären gelebt.
Also Braunbären oder was haben die?
Mit Braunbären, ganz ja. Genau. Aber auch mit Luchsen und übrigens auch mit Wölfen. Die waren dort auch nie ausgerottet worden. Deswegen gucken die einen manchmal so ein bisschen fragend an, was ist euer Problem in Deutschland? Und sagen sie, die Wölfe hatten wir immer hier. So, deswegen ist es schon interessant, dass man ein Land besuchen kann, was etwa 10-12 Stunden Autofahrt entfernt gerade mal nur von uns hier ist. Also von Nordwestdeutschland aus. Wenn ich in Bayern leben würde, wäre ich viel schneller in der Slowakei mit dem Auto, will ich damit sagen. Aber eine überschaubare regionale Distanz, die aber davon geprägt ist, dass die Menschen dort auf einem ganz anderen Standpunkt stehen. Und dort gibt es übrigens auch Nutztiere. Es ist nicht so, dass es in der Slowakei keine Nutztiere gibt. Die haben dieselben Sorgen wie wir hier auch, aber gehen da mit einer anderen inneren Haltung um.
Spannend. Gibt es denn Materialien, Veranstaltungen oder Angebote, zum Beispiel auch vom Wolf Center, die du unseren HörerInnen empfehlen kannst, wenn die sich da jetzt weiter reinnerden wollen oder sich vorbereiten wollen auf das Familienfest, wo der Wolf zur Sprache kommt?
Ja, bevor ich jetzt groß Werbung für meine eigene Firma, sprich dem Wolf Center, mache, wo wir natürlich Workshops und Veranstaltungen auch anbieten, möchte ich aber auch die Gelegenheit nutzen und sagen, es gibt mittlerweile in den verschiedenen Bundesländern, die wir ja haben, Institutionen, Vereine, Verbände, die auch interessante Sachen zum Thema Wolf anbieten, das heißt Seminare, Workshops etc. pp. Also ich empfehle für Weiterinteressierte, sich in der eigenen Region umzugucken, was wird angeboten, was macht Sinn, und ich empfehle auch ausprobieren, und man kann ja auch verschiedene Veranstaltungen sich von verschiedenen Anbietern anhören. Das schärft ja den Blick meiner Meinung nach nur noch mehr. Wer sich immer nur meine Sichtweise anhören würde, da würde ich tatsächlich empfehlen, nein, nicht nur auf den Frank hören, auch mal viele andere Sichtweisen einholen, und dann wird sich nach und nach und nach ein noch feineres Bild für jeden selbst aufzeigen.
Gut, danke schön, Frank, dann für das Interview.
Sehr gerne.
Und ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht über die nächsten Generationen.
Das bin ich auch. Vielen Dank.
Mach's gut, du. Bis dann.
Danke, Jona. Bis bald.
Ciao.
Das war sie, die Folge zum Thema veränderter Schutzstatus des Wolfes. Wenn ihr uns Feedback zur Folge schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis-kynos. Und mich findet ihr auf dem Instagram-Kanal unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!